Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Vorlesung Nummer 16, Einführung in die Programmierung. Der Professor Ramisch ist immer noch krank. Mein Name ist Tobias Weiß, ich bin Doktorand bei ihm und ich werde ihn heute vertreten. Der nette Herr holt gerade. Falls Sie, verstehen Sie mich da hinten noch? Sonst schreie ich noch ein bisschen lauter, bis das Mikro da ist. Alles klar, wir werden heute reden über Strategien und Anwendungen zum Algorithmenentwurf. Warum machen wir das? Generell, wenn man einen Algorithmus entwerfen will, erfordert das ein gewisses Maß an Kreativität, Gründlichkeit. Man muss das Verhalten des Algorithmus analysieren, bevor man den zum Kunden ausliefert. Man muss die Laufzeit analysieren, Testfälle generieren, schauen, dass der Algorithmus das tut, was man von ihm erwartet. Wir haben das Glück, dass es für viele gängige Programmklassen bereits bestimmte vorgefertigte Strategien gibt, die universell anwendbar sind, zum Entwurf dieser Algorithmen, die man einfach nur noch systematisch in Kontroll- und Datenstrukturen über die Programmiersprache übersetzen muss und deren Verhalten bereits von Leuten analysiert wurde, die das und die in der Regel in jedem Zufall damit verdienen. Das Wissen über diese Entwurfsmuster erlaubt uns, Probleme zuzuordnen, auf die wir in der freien Welt treffen, und diese mit geringem Aufwand korrekt und effizient zu implementieren oder eine einfache Lösung frühzeitig auszuschließen, falls es einfach keine gibt, theoretisch. Was machen wir heute? Wir reden nochmal ganz kurz über Rekursion. Danach werde ich Ihnen einige gängige Lehrbuchstrategien vorstellen zum Entwurf. Das heißt, wir reden über Brute Force, Greedy-Algorithmen, Backtracking, Branch and Bound, Divide and Conquer, dynamische Programmierung und über Heuristiken. Für jede dieser Strategien habe ich Ihnen auch nochmal ein kleines Beispiel mitgebracht.
Wurde Ihnen Rekursion schon näher gebracht? Dann ist super. Dann reden wir nur noch ganz kurz drüber. Ich habe auch nur zwei Folien dafür dabei. Bei der rekursiven Programmierung ruft sich eine Funktion selbst wieder auf. Das Wichtige dabei ist die Abbruchbedingung, sonst laufen wir für immer. Als Beispiel zählt die Fakultätsfunktion. Die wurde Ihnen mit Sicherheit dann auch schon vorgestellt. Nehme ich mal an. Okay, dann können wir das einfach überspringen. Rekursion, die allgemeinen Eigenschaften, ist in der Regel immer etwas schlechter als iterative Algorithmen. Das liegt an den wiederholten Funktionsaufrufen, die verursachen einen gewissen Overhead. Beim Aufruf einer Funktion werden die verschiedenen Phasen durchlaufen. Das heißt, wir fordern Platz auf dem Stack an für die Funktionsargumente und die lokalen Variablen der Funktion. Wir kopieren die Argumente, wir übergeben die Kontrolle, die Funktion läuft, das Resultat der Funktion wird wieder kopiert. Der Stack wird auf die letzte Position zurückgesetzt und die Kontrolle springt zurück an die aufrufende Funktion. Beim iterativen Algorithmus passieren all diese Funktionsaufrufe dann nicht. Das Risiko bei der ganzen Geschichte ist ein sogenannter Stack Overflow, das heißt, wir haben nicht mehr genügend Platz für weitere Stack-Pushes von dem Programm und das Programm stürzt ab. Das Gefährliche dabei ist, unter Umständen kann es erst passieren, wenn unser rekursiver Algorithmus schon ein oder zwei Tage gelaufen ist, je nachdem, wie lange der braucht. Der Vorteil von rekursiven Formulierungen ist, dass sie in der Regel eleganter und übersichtlicher sind, wenn man weiß, wie man sie lesen muss. Und generell gilt, alle rekursiven Algorithmen lassen sich auch iterativ programmieren und umgekehrt. Das werden Sie später in Ihrem Studium noch lernen, wenn Sie mit Turing-Maschinen zu tun haben. Dann kommen wir zu Strategie Nummer 1, dem Brute Force oder auch hohe Gewalt-Algorithmus. Das ist einer der einfachsten und der am wenigsten Denkarbeit erfordert. Und zwar berechnen wir einfach alle potenziellen Lösungen für ein Problem, bis die richtige gefunden wird. Der Vorteil ist, das ist super einfach zu implementieren. Es findet die korrekte Lösung, wenn es eine gibt. Der Rechenaufwand steigt natürlich proportional zur Anzahl der möglichen Lösungen. Als Beispiel für Brute Force Algorithmen, also Bilderbuchbeispiele dafür, sind Bogosort. Das ist ein Sortierverfahren, bei dem die komplette unsortierte Liste einfach so lange durcheinander gewürfelt wird, bis sie sortiert ist. Das denkbar dümmste Verfahren. Das andere Verfahren, Brute Force, was jeder kennt, ist Passwörter durchprobieren. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Passwort aus den Buchstaben A bis Z jeweils kleingeschrieben bestehen darf, heißt es, wir haben 26 Zeichen. Die möglichen Kombinationen, die wir daraus bilden können, bei Wortlänge n ist 26 hoch n. Das heißt, unser Problem wächst exponentiell. Ich habe Ihnen hier so ein kleines Beispiel durchgerechnet. Angenommen, wir könnten 1 Milliarde Kombinationen pro Sekunde testen, dann dauert es für ein Passwort der Länge n gleich 3 ungefähr viel weniger als eine Sekunde, um alle Kombinationen durchzuprobieren. Für ein Passwort der Länge 8 sind wir bei 3,5 Minuten und für ein Passwort der Länge 12 wären wir schon bei 1104 Tagen. Mit der Kombinatorik werden Sie auch noch konfrontiert im Studium. Dann haben wir ein Verfahren, das unter Brute Force gerechnet wird, Sortierverfahren. Das heißt Bubble Sort. Sie werden gleich sehen, warum das so heißt. Der Algorithmus ist folgender: Wir durchlaufen ein unsortiertes Array mehrmals. Wir vergleichen jeweils benachbarte Elemente. Das sehen Sie hier auf der linken Seite, habe ich einen Schleifendurchlauf dargestellt. Wir laufen von links nach rechts durchs Array und vergleichen jeweils benachbarte Zahlen. Falls die linke Zahl größer ist als die rechte, tauschen wir. Und das Ganze tun wir, bis wir ans Ende des Arrays gelangt sind. Und sobald wir einen Durchlauf haben, wissen wir, das letzte Element zählt als sortiert, weil dort garantiert das größte Element steht. Das Ganze wiederholen wir so lange, bis wir die komplette Liste durchgelaufen haben und wir haben sortiert. Wie sieht das Ganze aus? Warum heißt das Bubble Sort? Wir sehen, pro Schleifendurchlauf wird jeweils die größte Zahl immer so nach rechts geschoben und steigt auf wie eine Blase. Deshalb heißt dieser Algorithmus so. Als nächstes Sortierverfahren, was zum Brute Force zählt, ist Insertion Sort. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man eine Handvoller Karten mischt. Links hat man jeweils die sortierten Karten und dann nimmt man immer die nächste rechte Karte, die noch nicht sortiert ist, und tut sie an die richtige Stelle in der linken sortierten Liste. Das heißt, der Algorithmus lautet folgendermaßen: Als erstes Element nehme ich an, das ist meine sortierte Liste, egal welche Zahl dort steht. Solange diese sortierte Liste kleiner ist als die Gesamtliste, vergleiche und tausche ich das jeweils erste Element aus der unsortierten Liste, das wäre die 1 in dem Fall, mit Elementen aus der sortierten Liste in absteigender Reihenfolge. Das heißt, ich nehme die 1, vergleiche sie nach links mit der 10, sie ist kleiner, wir tauschen. Dann sind beide sortiert. Im nächsten Schleifendurchlauf ist die 11 meine nächste aus der unsortierten, ich vergleiche sie nach links mit der 10. Passt schon, wir setzen. Im letzten Schleifendurchlauf vergleiche ich die 5 und muss die mit der 11 und mit der 10 vergleichen und jeweils zweimal tauschen. Das Ganze sieht so aus. Wir sehen hier, von links nach rechts wächst unser sortiertes Array und wir integrieren jeweils von rechts die nächste unsortierte Zahl in diese Liste an die richtige Stelle und die wächst somit. Ja, Brute Force, das braucht viele Vergleiche. Und jetzt ist die Liste sortiert. So. Als nächste Strategie sind greedy Algorithmen. Das sind gierige Algorithmen, weil sie als nächsten Schritt immer denjenigen wählen, der den größten Gewinn verspricht. Das findet meistens Anwendung bei Optimierungsproblemen. Die Voraussetzung für die Anwendung von Greedy-Algorithmen ist, dass unsere Lösung aus Einzelstücken besteht, die qualitativ unterschieden werden können. Also ich muss sagen können, wann ein Einzelstück besser ist als ein anderes. Greedy-Algorithmen sind oft schnell, garantieren aber bei vielen Problemen keine optimale Lösung. Anwendungsbeispiele sind Graph-Algorithmen wie Kruskal, Prim, Dijkstra, topologisches Sortieren oder das Wechselgeldproblem, für das Sie auch eine Übung haben. Ich werde es noch mal kurz vorstellen. Wir haben gegeben eine Währung mit Wertigkeiten von Zahlungsmitteln und einen Zielbetrag. Und was wir suchen, ist die Kombination des Zielbetrags aus möglichst wenig Zahlungsmitteln, also möglichst wenig Münzen oder Scheinen. Die Greedy-Strategie hierfür ist, solange der Zielbetrag noch nicht erreicht ist, füge ich das Zahlungsmittel mit der jeweils höchsten Wertigkeit ein, die noch kleiner als der Zielbetrag ist. Am Beispiel von 3,21 €. Also wir befinden uns im Euro-Währungssystem. Am Beispiel von 3,21 € ist die 2-Euro-Münze dann die größte Münze, die ich habe, die kleiner ist als der Zielbetrag. Die ziehe ich vom Zielbetrag ab. Der Greedy-Algorithmus wählt die nächstgrößere Münze, die kleiner ist als der Zielbetrag, so wie es, glaube ich, jeder von uns macht, wenn er bezahlt. Und am Ende habe ich dann meine Auswahl von Münzen, nämlich die 2 Euro, die 1 Euro, die 20 Cent und die 1-Cent-Münze. Das ganze Verfahren ist optimal für Währungen wie den Euro oder US-Dollar. Und in Ihrer Übung können Sie sich überlegen, ob es Ausnahmen gibt, wenn bestimmte Währungen, bestimmte Wertigkeiten etwas anders sind. So, als greedy Sortierverfahren, was ich auch tatsächlich noch dem Brute Force zuordnen möchte, es hat Überschneidungen, würde ich greedy Selection Sort anführen. Das heißt, in jedem Durchlauf suchen wir das jeweils größte unsortierte Element und tauschen und setzen das einfach an die richtige Stelle. Das heißt, in Schleifendurchlauf 1 durchlaufen wir die komplette Liste. merken uns, okay, die 11 war das größte Element. Das größte Element muss an den letzten Platz. Das Ganze machen wir im nächsten Durchlauf für den vorletzten Platz. Und so weiter, bis das Array dann sortiert ist oder die Liste. Als nächste Strategie, wir werden etwas schlauer, kommt das Backtracking zum Einsatz oder auch die Rückverfolgung. Oh. Meine Knöpfe hängen. Genau, Backtracking ist ein Trial-and-Error-Verfahren. Das heißt, wir versuchen immer eine Teillösung zu einer Gesamtlösung auszubauen. Falls jedoch während der Berechnung absehbar wird, dass eine Teillösung gar nicht zu einer Lösung führen kann oder nicht zu einer besseren Lösung führen kann, starten wir einfach vom nächsten vorherigen Schritt, ab dem eine andere Wahl möglich war. Backtracking findet eine vorhandene Lösung garantiert und im schlimmsten Fall müssen wir dadurch aber den kompletten Lösungsraum durchlaufen. Beispiele für Backtracking-Verfahren sind Constraint Satisfaction-Probleme wie das Damenproblem, das Rucksackproblem, das Lösen von einem Sudoku-Rätsel oder die Wegsuche in einem Graphen, zum Beispiel Tiefensuche oder abgewandelte Versionen davon, die in Routenplanern zum Einsatz kommen. So, Backtracking ist quasi Tiefensuche eigentlich, das heißt, Tiefensuche ist das optimale Beispiel für sowas. Wir haben einen Graphen gegeben oder einen Baum und wir stellen die Frage, existiert ein Pfad von S, unser Startknoten hier oben, nach G, irgendein Zielort. Das heißt, unser Algorithmus lautet folgendermaßen, wir bestimmen den Startknoten S, wir expandieren diesen Knoten, speichern noch nicht besuchte Nachfolger in einem Stack und rufen dann rekursiv für jeden Knoten im Stack die Tiefensuche wieder selbst auf. Was heißt das konkret? Das heißt, wir starten oben in S, wir besuchen A, wir speichern den Knoten des anderen Zweiges auf dem Stack. Von A aus machen wir dasselbe, wir steigen ab zu B, speichern den Knoten des anderen Zweiges auf dem Stack. Bei B angelangt, besuchen wir C, speichern E auf dem Stack. Das heißt, wir haben auf dem Stack jetzt E ganz oben drauf liegen. Jetzt sind wir in C angelangt, in Knoten C. Wir merken, Knoten C hat keine nicht besuchten Nachfolger mehr und ist nicht unser Zielknoten. Das heißt, wir backtracken. Das heißt, wir nehmen den letzten Knoten vom Stack, der clevererweise gerade der nächste Knoten von E war. Technisch gesehen backtracken wir also zurück zu B und steigen in E weiter ab in den nächsten Ast. Genauso analog funktioniert es dann bei E. Wir besuchen D, packen F auf den Stack, D ist keine Lösung. Wir holen uns F vom Stack, backtracken zu E und steigen weiter im Graphen ab, bis wir den Zielknoten gefunden haben. So, das hier ist auch analog zu Ihrer Übungsaufgabe. Das ist eine kleine Implementierungsidee für das Backtracking-Verfahren oder die Tiefensuche in einem Labyrinth. Wir können zum Beispiel, es gibt 1000 verschiedene Implementierungsmöglichkeiten, die Sie wählen können. Das ist nicht vorgeschrieben. Das ist einfach nur eine, die sehr gut mit Python funktioniert. Wir können ein Dictionary als Graph-Repräsentation benutzen. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Der Schlüssel ist der jeweilige Knoten und seine Werte sind alle Knoten, die man von diesem aus erreichen kann. Das heißt, hier sehen wir für die 0,0, den Startknoten, haben wir ein Set 0,1 und 1,0. Das ist einfach der Einfachheit halber als String kodiert, dass man es auch noch schön lesen kann. Wir benutzen ein Set, weil es die schöne Eigenschaft hat, dass es keine Duplikate zulässt und dass es ungeordnet ist und eine schöne Mengenoperationen damit machen kann. Außerdem machen wir in dem einfachen Verfahren, in dem wir nur nach einem Pfad fragen, benutzen wir ein Set für besuchte Knoten und einen Stack für zu besuchende Knoten, so wie im Ausgangsalgorithmus. Wenn ich jetzt in diesem Graphen die Frage stelle, ob ich von 0,0 nach 2,2 kommen kann, dann setze ich im ersten Schritt, lege ich meinen Startknoten auf den Stack, das ist quasi Schritt 0 eigentlich, weil er noch nicht dazugehört. In Schritt Nummer 1 hole ich mir den obersten Knoten vom Stack, was die 0,0 war, setze den auf besucht, weil ich mich gerade in ihm befinde und lege seine beiden Nachfolgerknoten auf den Stack ab. Ja, ganz zu weit. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt wieder den obersten Knoten von diesem Stack, das ist die 0,1, setze die auf besucht, markiere sie quasi und pushe seinen Nachfolger wieder auf den Stack. Und so können wir durchiterieren. Bei jedem Knoten steigen wir immer den bestimmten. Je nach Verfahren steigen wir immer rechts oder links, nehmen wir immer die Kante rechts oder links. In diesem Fall nehmen wir die linke und am Ende haben wir einen Pfad gefunden und der steht in unserem Besuchset und den können wir dann ausgeben. Wie kann man mit der Tiefensuche, wie könnte man diesen Algorithmus jetzt erweitern, um alle Pfade zu finden und auszugeben? Eine mögliche Idee wäre, die Knoten mit ihrem kompletten bisherigen Pfad einfach im Stack zu speichern. Und falls ein erreichter Knoten unser Zielknoten ist, dann speichere oder liefere ich diesen Pfad. Bei Python kann man dafür Generators und Yield relativ gut benutzen. Ansonsten könnten Sie sich eine globale Datenstruktur ausdenken, in die Sie dann den jeweiligen Pfad speichern. Und dann fahre ich mit dem Algorithmus weiter fort. Das heißt, nach diesem Pfad hier würde ich wahrscheinlich diesen Pfad hier finden und danach den obenrum mit seinen zwei Varianten. Technisch gesehen würde es so aussehen, ich starte im Knoten 0,0, dann komme ich in den Knoten 0,1, habe den bisherigen Pfad dann mitgenommen. Es ist exakt dasselbe Verfahren wie vorher, nur dass ich statt meiner Besuchtliste, dass ich meine Besuchtliste für jeden Knoten mitspeichere. Die nächste Strategie, zu der wir kommen, ist Divide and Conquer, hat jeder schon mal gehört, Teile und Herrsche. Wir zerlegen ein großes Problem in einfache Teilprobleme, lösen diese und kombinieren dann wieder zu einer Gesamtlösung zurück. Ein super Beispiel dafür ist die Binaries, ist die binäre Suche. Was so viel heißt, wir suchen jetzt zum Beispiel die 3. Wir haben eine sortierte Liste, das ist ganz wichtig. Suchen macht nur auf sortierten Listen Sinn. Wir suchen die Zahl Nummer 3, den Index der Zahl Nummer 3. Wir nehmen den mittleren Index der Liste, wir schauen in der Mitte nach, welche Zahl steht da. Da steht die 8, die 3 ist kleiner, das wissen wir, deshalb betrachten wir ab jetzt nur noch die linke Hälfte dieses Arrays für die Suche. Dort schauen wir wieder in die Mitte, 3 ist kleiner als 5. Wir gehen in die nächste Hälfte des Arrays, 3 ist gleich 3, wir haben es gefunden. Das sieht jetzt in diesem kleinen Beispiel nicht so wichtig aus, aber wenn wir uns vorstellen, dass die andere Wahl wäre, eventuell mit jedem einzelnen Element der Liste zu vergleichen, haben wir sehr viel gespart. Dann brauchen wir natürlich auch wieder ein Sortierverfahren. Hier sind angeführt Quicksort und Mergesort. Quicksort sollen Sie in Ihre... Ne, habe ich auch dabei. Zeige ich Ihnen auch. Okay. Wir fangen an mit Mergesort. Und zwar basiert Mergesort darauf, dass wir die Liste zuerst in kleinere Listen zerlegen, diese sortieren und dann wieder zusammenfügen. Das sind im Groben zwei Phasen. Die eine ist die Partitionierungsphase und die andere ist dann die Merge- und Sort-Phase. In der Partitionierungsphase teilen wir die Liste so lange, bis jede Teilliste nur noch aus einem einzigen Element besteht. Und das ist natürlich per Definition sortiert. Dann benutzen wir in der Merge-Sort-Phase, führen wir diese Elemente wieder zusammen, vergleichen jedes Mal, welche davon ist größer, bringen die an der richtigen Stelle in die Liste wieder zurück und mergen so wieder ganz zurück, bis wir bei der großen sortierten Liste angekommen sind. Ich zeige Ihnen hier die Visualisierung davon. Was Sie beachten müssen, ist, wir sehen jetzt nicht global, wie alle gleichzeitig sortiert werden, sondern wir steigen immer zuerst Tiefensuche ähnlich. Bei der Visualisierung wird immer nur ein Zweig visualisiert. Also wir fangen hier bei dem linkesten Zweig an und danach kommen die anderen. Diese kleinen, schnellen Operationen, da sehen wir jetzt, wie Einzelelemente miteinander verglichen und an die richtige Position gesetzt werden. Die sind so schnell, dass man sie kaum sehen kann. Und wir sehen, wie dann die jeweils größeren sortierten Listen wieder zusammengemerged werden. Das hier ist jetzt gerade der Abschluss des großen linken Zweigs. Und jetzt geht es in den rechten Zweig. Wen es interessiert, auf dieser Internetseite, die ich hier referenziert habe, werden auch Vergleichs- und Vertauschoperationen als Töne dargestellt und man kann sich die Sortieralgorithmen anhören. Das macht nicht besonders viel Spaß, aber es ist lustig. So, und jetzt am Ende fügen wir die zwei größten Listen wieder zusammen zu einer, indem die Elemente verglichen und sortiert werden. Und wir sind fertig. Als nächstes Divide and Conquer-Verfahren haben wir Quicksort. Quicksort ist dermaßen aufgebaut, dass wir zuerst ein zufälliges Pivot-Element wählen. Das heißt, das ist irgendein Element aus unserer Liste. Und mit diesem Element vergleichen wir alle anderen in dieser Liste. In diesem Fall im ersten Schritt sehen wir, die 62 wurde gewählt. Das ist relativ glücklich, weil wir zwei ähnlich große Teillisten daraus erhalten. Wir teilen dann jedes Mal die Liste in jedem Rekursionsschritt oder in jeder Iteration teilen wir dann die Liste in Elemente, die kleiner sind als die 62 und in Elemente, die größer sind als diese, als das Pivot-Element, die 62 in diesem Fall. Und so verfahren wir rekursiv, bis wieder jede Liste nur noch aus einem Element besteht. Wir können hier relativ gut sehen, also die 62, dadurch, dass die das Pivot-Element ist und wir wissen, die Gesamtgröße dieser Liste wird sich niemals ändern und wir wissen, dass alle anderen Elemente kleiner 62 schon auf der linken Seite sind und alle Elemente größer 62 auf der rechten Seite, wissen wir, die Position von 62 wird bleiben in Relation zu diesen anderen beiden. Wenn wir jetzt analog dazu in den Zweig absteigen, wir haben hier wieder so eine unsortierte Liste aller Elemente, die kleiner sind als die 62, als das Pivot-Element. Wir wählen ein neues Pivot-Element, die Nummer 22. Wir teilen die Liste, die 45 steht bereits an der richtigen Stelle, das ist die linke Zahl neben der 62 und die rechte neben der 22 und wir steigen weiter ab und am Ende haben wir eine komplett sortierte Liste.
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Dann gibt es auch verschiedene interessante Studien drüber, das werden Sie auch noch lernen. Zufällig in der Regel, weil das... Es gibt Analysen über die Komplexität von Algorithmen, wo man die Laufzeit, Speicherplatzkomplexität und so betrachtet. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Verfahren Quicksort relativ gut funktioniert mit zufälliger Wahl eines Elements, weil es dann im durchschnittlichen Fall, das kann ich Ihnen später noch zeigen, ich habe eine Tabelle dabei. Das klingt im ersten Moment verrückt, ist es aber nicht. Als nächste Strategie haben wir Branch and Bound, das heißt so viel wie verzweigen und begrenzen. Wir nehmen dabei wieder an, dass unser Lösungsweg in Teilprobleme zerlegt werden kann, sogenannte Zweige oder Branches auf Englisch. Wir betrachten den jeweiligen Zweig, also eine bestimmte Ausführungsrichtung, nur so lange, bis seine Kosten eine bestimmte Schranke erreichen. Die kann entweder sein, dass die Kosten der besten bisher bekannten Lösung überschritten werden oder überschritten werden würden, wenn wir diesen Zweig weiterverfolgen. Oder wir sagen einfach nur vorher, zum Beispiel in einer Tiefensuche, wir wollen gar keine Pfade, die länger als 3 sind. Wenn wir das Ganze jetzt online machen, das heißt, wir nehmen die Kosten der besten bisher bekannten Lösung, weil wir auf jeden Fall eine wollen, dann funktioniert es folgendermaßen. Sie sehen hier, können Sie weiß und grau unterscheiden? Super. Die grauen Knoten sind hier Zielknoten. Sei mal dahingestellt, um was für ein Problem es sich hier handelt. Das heißt, wir steigen tiefensuchemäßig ab in den Graphen, finden keinen Zielknoten, backtracken zu 4, steigen ab, finden den Zielknoten, brechen hier an der Stelle ab und speichern, dass unsere beste Lösung bisher 1, 2, 3, 4, 5, dass unsere beste Lösung quasi den Wert 5 hat. Wir sind 5 Knoten abgestiegen. Den Knoten hier besuchen wir schon gar nicht mehr, weil der mindestens genauso teuer gewesen wäre. Wir backtracken nach hier oben, ist kein Goal-Node, wir backtracken zur 2, kommen dann irgendwann zur 15, weil das der einzige Zielknoten ist, der noch kürzer ist als 5. Das sind jetzt 1, 2, 3. Wir backtracken weiter nach hier rüber und suchen jetzt alle Pfade kleiner als 3, die zu einem Zielknoten führen. Wir finden keinen mehr und die 15 ist dann die beste Lösung, die wir gefunden haben. Das heißt, wir sparen uns sehr viele Berechnungen. Alle Knoten, die Sie hier sehen, wo keine Zahl drin ist, die haben wir uns gespart. Die haben wir nicht mal mehr besucht. Praktische Beispiele dafür sind Parameter Estimation in komplexeren Problemen, Integer Programming, das Traveling Salesman Problem, Nearest Neighbor Search und was ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann Depth First Branch and Bound Pfadsuche. Als nächste Strategie haben wir die dynamische Programmierung. Wir lösen ein Problem durch das Lösen von kleineren Teilproblemen, aus denen wir am Ende die Gesamtlösung zusammensetzen. Das haben wir schon mal gehört, und zwar im rekursiven Ansatz und bei Divide and Conquer. Das Problem bei diesen Algorithmen ist, dass für bestimmte Probleme berechnen wir unter Umständen Teilprobleme mehrfach, was relativ doof ist. Bei der dynamischen Programmierung speichern wir Zwischenergebnisse und benutzen die einfach wieder. Relativ logisch. Dabei gibt es zwei Ansätze. Der eine wäre der Top-Down-Ansatz. Oder Memoization genannt. Das heißt, während der Berechnung speichern wir Zwischenergebnisse in einer bestimmten dafür geeigneten Datenstruktur. Oder bei Bottom-up berechnen wir einfach alle Teillösungen vor und kombinieren die dann noch. am Beispiel der Fibonacci-Zahlen. Sind Ihnen die Fibonacci-Zahlen bekannt? Sehr gut. Am Beispiel der Fibonacci-Zahlen sehen wir die rekursive Lösung, die super schön aussieht und sehr schnell hingeschrieben ist. Unsere Abbruchbedingung ist, falls n kleiner gleich 2, returnen wir 1 und ansonsten die bekannte Rekursionsgleichung. Das führt für den Aufruf mit der Zahl 5 zu folgendem Aufruf bauen. Wir sehen hier markierte Knoten, Fibonacci 1, 2 und 3 berechnen wir relativ oft, Fibonacci 2 berechnen wir ganze 3-mal. Man kann sich jetzt vorstellen, wie das aussieht, wenn wir das jetzt für eine Zahl zum Beispiel 133 aufrufen würden, dann hätten wir relativ viele Mehrfachberechnungen und das will man nicht als Informatiker. Was machen wir jetzt also? In diesem Fall habe ich Memoization gewählt. Wir wählen, wie gesagt, irgendeine Datenstruktur. Ich habe jetzt in dem Fall ein NumPy-Array genommen. Das kann irgendeine indexierbare Liste sein. Die initialisiere ich mit 0. Ich habe dieselbe Abbruchbedingung in meiner Rekursion. Jedoch schaue ich jetzt hier zuerst immer in dieses Array bei einem Aufruf, falls die Stelle der Zahl, mit der ich aufgerufen wurde, nicht null entspricht, returne ich das vorberechnete Element. Ansonsten berechne ich das Element, was an diese Stelle gehört und returne das. Wir sehen jetzt hier, wie gesagt, das ist ein sehr kleines Beispiel. Die hier werden noch aufgerufen, da findet aber ein Lookup statt und diese beiden werden nicht mal mehr für den Lookup aufgerufen. Wie gesagt, wenn Sie sich vorstellen, dass dieser Baum jetzt für sehr, sehr viele Zahlen aufgerufen wird, es reicht schon das Beispiel für Fibonacci 13, dann haben wir im einfachen rekursiven Fall 465 Funktionsaufrufe, die berechnet werden und in unserem dynamischen Programmierungsfall nur noch 23. Damit erreichen wir eine drastische Geschwindigkeitssteigerung. Als nächste Strategie sind wir bei den Heuristiken. Heuristiken sind dafür da, um eine schnellere Problemlösung zu erreichen, falls klassische Algorithmen ein Problem nicht effizient, exakt lösen können. Das ist relativ schwammig, der Begriff einer Heuristik. Generell heißt es, ich versuche Vorwissen in ein Problem mit reinzubringen oder gewisse Daumenregeln, um dem Algorithmus unter die Arme zu greifen und gewisse unsinnige Lösungen von vornherein auszuschließen. Einfache Beispiele dafür wären bei dem besprochenen Passwort Brute Force, dass ich von vornherein weiß, dass keine Sonderzeichen benutzt werden. Die schließe ich einfach aus. Oder dass bestimmte Kombinationen in Passwörtern vorgeschrieben wird. Zum Beispiel, dass der Zahlen und Buchstaben enthalten muss oder bestimmte Silben aufeinander folgen müssen. Eine Heuristik kann auch sein, die Reduktion auf ein einfacheres, lösbares Problem. Bei Branch and Bound haben wir gesehen, das könnte man als Online-Heuristik bezeichnen. Und generell bei der Suche ist eine Heuristik immer die Bewertung der Auswahlmöglichkeiten basierend auf irgendeinem bestimmten Kriterium. Bei einer Verkehrspfadsuche könnte das zum Beispiel sein, dass rechts abbiegen schneller ist als links. Ich glaube, die Amazon oder ein Lieferdienst in den USA berechnet seine Routen hauptsächlich linksrum. Die Trade-offs, die man dabei im Auge behalten sollte, sind Optimalität. Das heißt, falls ich eine Heuristik benutze, ist noch garantiert, dass die optimale Lösung gefunden wird, dann ist die Frage, brauche ich das überhaupt immer? Vollständigkeit, können alle existierenden Lösungen gefunden werden? Und Exaktheit, Präzision, wird überhaupt noch eine exakte Lösung gefunden? Und falls nicht, falls es nur eine Annäherung ist, wie groß ist die Abweichung? Das sind so die Sachen, die man sich im Hinterkopf behalten müsste. Da gibt es natürlich noch jede Menge mehr. Das ist immer vom Problem abhängig und von der Lösung, die gesucht wird oder die man erwartet. Gut, falls Sie bis hierher eingeschlafen sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wieder aufzuwachen, damit Sie zu Hause erzählen können, was Sie gelernt haben. Wir haben uns angeschaut, verschiedene Strategien zum Algorithmenentwurf und zugehörige Implementierung. Die große Frage für Sie ist jetzt, für mich auch immer noch, wie wählt man die passende Strategie, wenn man ein Problem vorgesetzt bekommt? Man kann in der Regel jedes Problem auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Meistens bietet jedoch eine bestimmte Strategie einen bestimmten Vorteil, was Laufzeit, Speicherplatz oder andere Anforderungen an den Algorithmus angeht. Die Grundschritte sind dabei immer, das Problem zuerst umfassend zu verstehen, viele andere Probleme und Lösungsalgorithmen zu kennen, damit haben wir heute angefangen, Parallelen oder Abstraktionen zu diesen Problemen zu finden und dann eine Auswahl zu treffen oder im schlimmsten Fall den Algorithmus tatsächlich komplett selbst zu entwerfen und zu analysieren. So, ein kleiner Ausblick hierzu, auch wegen dem Sortieren, wegen dem Quicksort, der Auswahl des Figurelements. Was noch auf Sie zukommen wird, ist unter anderem die Komplexitätstheorie. Hier werden Probleme im Hinblick auf den zu Ihrer Lösung nötigen Aufwand klassifiziert. Sie werden sehen, dass es bestimmte Klassen gibt, in die man die einordnen kann. Das zeige ich Ihnen gleich. Dort wird auch über die Laufzeit und den Speicherplatzbedarf wird analysiert, im besten, im durchschnittlichen und im schlimmsten Fall. Das sind in der Regel die Kriterien. Sie werden treffen auf Berechenbarkeit. Dort lernen Sie, welche Probleme sind überhaupt effizient mit einer Maschine lösbar und bei welchen brauche ich es gar nicht erst versuchen und muss direkt nach einer Annäherung suchen. Das Ganze führt Sie dann zu Approximationsalgorithmen der näherungsweisen Lösung von Problemen. Da es, das werden Sie in theoretischer Informatik nur lernen, viele Optimierungsprobleme gibt, die sich wahrscheinlich, vermutlich mit exakten Algorithmen nicht effizient lösen lassen. So, genau, dann habe ich eine E-Mail bekommen. Sie dürfen uns evaluieren. Haben Sie diesen Text alle schon gelesen oder soll ich den? Ich lese den mal kurz vor. Aber ihr habt uns noch nicht evaluiert. Ich glaube das jetzt einfach mal. Nee, keine mehr. Ich habe aber auch gar nicht mehr so viel. Vorhin kam noch kurz die Frage nach den Laufzeiten. Das ist mein kleines Backup. Wir sind sowieso relativ schnell durchgerast jetzt. Ich dachte, ich hätte weniger Zeit noch. Die Komplexitätsklassen, auf die Sie treffen werden, sind in der Regel folgende. In der Regel analysieren wir Laufzeiten oder Komplexität in Abhängigkeit der Eingabegröße. Das ist unser N in diesem Fall. Und die schlimmste, die wir so kennen, ist die exponentielle. Das ist k hoch n, irgendeine Zahl hoch n. Das haben wir in unserem Brute-Force-Passwort-Problem gesehen. Das ist eine Funktion, die exponentiell wächst. Dann gibt es die polynomiell berechenbaren oder polynomiell komplexen Probleme. Das sind die, die man gerade noch praktikabel lösen kann. Es gibt die quadratischen, dass die Komplexität oder die asymptotische obere Schranke. Die quadratische ist Bubble Sort und Insertion Sort, weisen die auf. Dann haben wir die Log-Lineare, das sind die besseren Sortieralgorithmen wie Quicksort im Average Case, also im durchschnittlichen Fall. Wir haben die logarithmischen, das sind sehr, sehr effiziente Algorithmen, wie zum Beispiel die binäre Suche, die ich Ihnen gezeigt habe. Und dann haben wir O von 1, das sind konstante Algorithmen, bei denen die Laufzeit unabhängig von der Eingabegröße ist. Das müssen Sie jetzt alles noch gar nicht wissen, das wird Ihnen nochmal gezeigt. Hier ist das Bild dazu. Wir sehen die Fakultät eingetragen, das sollte ganz links sein. Direkt daneben sehen wir exponentiell, die noch schneller steigt als polynomial. Das heißt, hier unten ist die Eingabegröße aufgetragen auf der X-Achse. Und auf der linken Seite ist dann eingetragen, wie schnell diese Problemklasse steigt, also wie viele Kombinationen wir mit einer gewissen Eingabegröße berechnen müssen von einem bestimmten Problem. Wie gesagt, exponentiell hier vorne ist unser Brute-Force-Passwort-Problem. Quadratisch im schlimmsten sind diese einfachen Sortieralgorithmen, da sind wir hier. Und log-linear sind wir bei den sehr schnellen Sortierverfahren, da sind wir hier unten. Das heißt, wir sehen... Mit der richtigen Auswahl des richtigen Algorithmus können wir die Laufzeit drastisch verkürzen. Bei der Algorithmenanalyse trifft man sehr, sehr häufig auf diese Landauernotation, das ist das große O, was für die obere Schranke des Algorithmus steht. Das heißt, so viele Schritte wird der Algorithmus maximal brauchen oder so groß ist die Komplexität des Problems maximal. Und wir sehen hier für Bubble Sort, im Best Case haben wir O von N. Das ist, falls sie listisch und sortiert ist, im Average, also im durchschnittlichen und im schlimmsten Fall haben wir quadratische Laufzeit. Das gleiche für Insertion Sort sind wir hier. Und Merge und Quick Sort haben eigentlich die gleiche obere asymptotische Schranke, außer im Worst Case, da ist Quick Sort wieder n Quadrat und Merge Sort bleibt n log n. Stabil bedeutet, dass gleiche Elemente mit gleicher Wertigkeit nicht mehr miteinander getauscht werden. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ich habe den Link darunter nochmal gepackt. Also es sollte so sein. Es hat auf jeden Fall mit Elementen gleicher Wertigkeit zu tun. Bin mir relativ sicher. Gut. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Das finde ich super. Dann war es das für heute. Vielen Dank.